Gottes. Guten Morgen für alle, die ich noch nicht begrüßt habe. Wir haben ja schon einiges gehört und wir haben dem Herrn gedankt für das, was wir vielleicht in der letzten Zeit erlebt haben oder auch nicht. Es gibt immer Grund zum Danken, es gibt immer Grund zum Freuen, hast du gesagt. Und das ist auch wahr. Ich weiß nicht, stimmt das alles so? Ja, okay. Ja, mein Thema ist heute 1000 Jahre Himmel auf Erden. Und was dann? Ich lese aus der Offenbarung 20, die Verse 7 bis 15. Da heißt es, und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Und er wird hinausgehen, die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, um sie zum Krieg zu versammeln, deren Zahl ist wie der Sand des Meeres. Und sie zogen auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und Feuer kam aus dem Himmel herab und verschlang sie. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier, Antichrist, als auch der falsche Prophet sind. Und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich sah einen großen weißen Thron, und den da darauf saß, muss hier mal ein bisschen umbauen. Und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen, und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde im Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Soweit der Text. Als ich das letzte Mal hier war, das war im Januar, ja, da haben wir über die Kennzeichen des tausendjährigen Reiches gesprochen und davon, dass Jesus dieses Reich regieren wird. Ich möchte diese Aussagen heute ein wenig noch ergänzen, auch die Rolle Israels, die sie in diesem Reich spielen werden, soll uns etwas intensiver noch beschäftigen. Und es geht darum, wie dieses Reich enden wird und was darauf folgt. Deswegen dieser Titel, 1000 Jahre Himmel auf Erden und was dann? Es wird zunächst ein Reich sein, in dem Jesus als König herrscht. Es gehört zu seinem Plan, zum Plan Gottes, dass Jesus Christus dieses tausendjährige Reich auf Erden als König regiert. Über die Gründe haben wir schon letztes Mal gesprochen. Gott ist Herr, auch Herr der Welt. Auch wenn das nicht immer so aussieht, dann wird es für alle sichtbar werden. Wir lesen im Psalm 2, Vers 6 und 8, ha, ich habe doch meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du. Ich habe dich heute gezeugt. fordere von mir, und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Diese Herrschaft Jesu wird die ganze Erde umfassen. Und in Sacharja heißt es dazu, Sacharja 14, 9, und der Herr wird König sein über die ganze Erde an jenem Tag. Und der Herr wird einzig sein und sein Name ist einzig. Das ist der größte und höchste Name, den es überhaupt gibt und in Himmel und Erde. Es heißt auch, dass der Herr die Nationen mit eisernem Stabe regieren wird. Offenbarung 19, ein Kapitel davor, Vers 15b. Er wird den Willen Gottes durchsetzen. Das wird auch nötig sein. Denn die Völker haben ja bisher nicht nach Gott gefragt und sogar aufbegehrt. Nicht alle Menschen, aber doch immer wieder viele Völker. Und wenn wir in die augenblickliche Situation in dieser Welt sehen, dann sehen wir viel Kriege und Kriegsgeschrei. Wir sehen viel Leid, wir sehen viel Streit und Zorn und Zank. Ja, einem könnte fast grauen, wenn wir nicht wüssten, der Herr ist da. Und niemand kann dich und mich, wenn du in seiner Hand bist, daraus reißen. Wir sind geborgen. Er wird uns durchtragen. Nicht, dass uns alles erspart bleibt, aber der Herr ist da und er hilft uns durch. Er trägt. Manchmal trägt ein Hirte sein Schaf, das so ein bisschen lahmt oder nicht mehr so kann, auf dem Arm. Auch dich hat er schon manches Mal getragen. Vielleicht hast du es nicht immer gemerkt. Aber wir brauchen das. Jesaja 60 finden wir in Vers 12 einen Hinweis für dieses Leiten. Und zwar der Widerspenstigen, der Nationen, die nicht so wollen. Die Nation und das Königreich, heißt es hier, die dir nicht dienen wollen, werden zugrunde gehen. Es wird über sie nicht regnen. Das sagt noch eine andere Stelle. Das bedeutet, Jesus Christus wird der Gerechtigkeit zum Sieg verhelfen. Er wird sie durchsetzen. Er wird den Willen Gottes durchsetzen. Wie er das tut, davon spricht Jesaja 11. Ich habe heute ein bisschen mehr Bibelworte. 3b bis 4. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören, sondern er wird den Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in Geradheit. Und er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Der hier angesprochene ist der Antichrist. Er wird Israel in einer Notlage befreien, die dann von allen Seiten, von einem Millionenheer bedrängt werden. Und sie sind eigentlich ein kleines Volk. Seine Herrschaft wird also von Gerechtigkeit, Rechtschaffenheit und Heiligkeit bestimmt sein und von großem Frieden. Auf diese Weise werden Unschuldige das Recht bekommen und Schuldige verurteilt werden. Heute geht es manchmal danach, wer hat den besseren Anwalt? Wer kann sich rauswinden? Das wird nicht mehr vorkommen. Er sieht die Herzen. Er sieht auch unsere Herzen heute, wie du gekommen bist, was dich beschwert, was dich bedrückt. Er kennt dich in- und auswendig. Und ich darf dir sagen, er hat dich lieb. Er will dir helfen. Aber manchmal, ja, wollen wir uns nicht helfen lassen. Da meinen wir, wir können es alleine. Aber das können wir nicht. Jerusalem wird in dieser Zeit Welthauptstadt werden, in der Christus als König herrscht. Jesaja 2, Vers 3, und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Die Völker werden sich also zum Herrn kehren. Die Könige werden kommen und Jesus anbeten und die Nationen werden ihm dienen. Psalm 72, 8 bis 11. Und Jesaja 56, 7 heißt es, denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. Oder Jeremia 3, 17, in jener Zeit wird man Jerusalem den Thron des Herrn nennen und alle Nationen werden sich zu dieser Stadt versammeln, wegen des Namens des Herrn in Jerusalem. Aber diese allgemeine Hinwendung der Völker bedeutet leider nicht, dass alle bis auf die letzte Person umkehren, sich bekehren, wie man sagt, werden. Es bleibt wohl auch eine unselige Minderheit übrig, die sich nur äußerlich beugt. Sie haben ein rebellisches Herz Gott gegenüber. Manchmal verstehen wir ihn ja auch nicht bei einer Führung. Und dann, ja, werde still, bete, sprich mit ihm darüber. Wir verstehen nicht alle Wege, auch nicht alle Wegbiegungen, aber der Herr weiß es besser. Er hat die Draufsicht, möchte ich mal sagen. Viele aber werden in jener Zeit dem Herrn mit Freuden dienen. Gab früher so einen Spruch, mit Ach und Krach dem Lamme nach. Nein, mit Freuden. Du sollst es gerne tun. Die Widerspenstigen werden sicher eine kleine Minderheit darstellen. Es wird ganz normal sein, dass die Vertreter der Völker regelmäßig zur Anbetung und zum Zeugnis ihrer Ergebenheit vor dem Herrn in Jerusalem erscheinen. Wer eine Bibelstelle braucht, Micha 4, 1 bis 5, wird darüber berichtet. Und die Völker, die sich weigern, nach Jerusalem zu kommen, um sich Jesus zu unterwerfen, werden zur Ordnung gerufen. Nach Sacharja 14, ich habe es schon erwähnt, 17 bis 19, wird es über diese Völker nicht regnen. Wie schlimm Dürren sein können, das sehen wir auch heute in manchen Gegenden. Wie die Menschen dann oft hungern und Schwierigkeiten haben. Auch die Tiere. Die Rolle Israels im tausendjährigen Reich, ein zweiter Gedankenkreis. Bei der Wiederkunft Jesu wird ein gläubiger Überrest Israels gerettet werden. Ich habe vorhin gesagt, sie werden bedrängt werden von einem Millionenheer des Antichristen. Und dieser Überrest wird an einem einzigen Tag sich ihrem Messias zuwenden. Dann werden sie ihn endlich erkennen. Sie haben lange gebraucht. Aber viele Menschen brauchen lange, haben eine lange Leitung. Sacharja 12, 10 heißt es dazu, und sie werden auf mich blicken, Christus, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man über einen einzigen Sohn wehklagt, und werden bitter weinen, wie man bitter weint über den Erstgeborenen. Nach innerer Erneuerung und Rückführung wird Israel dieses Land besitzen, wie es Gott in seinem Bund dem Abraham schon längst zugesagt hatte. In Hesekiel 36, 28 bis 38 heißt es, dass Gott sein Volk sicher wohnen lassen wird. Diese Hinwendung Israels zum Herrn, die Hinwendung Gottes zu seinem Volk, wird dann auch für die Nationen zur Ehre Gottes geschehen. Und auch der Tempel wird wieder da sein. Und die Herrlichkeit Gottes wird darin wohnen. Wir haben vorhin einen Vers aus den Sprüchen gehört von Salomo. Salomo hat den ersten Tempel einmal eingeweiht. Und da gab es dann bei der Einweihung einen Moment, wo die Herrlichkeit Gottes erschien. Und sie konnten den Tempel nicht betreten. Es war so, diese Wolke war so präsent, dass sie nicht hinein konnten. Und ich glaube, dass diese Herrlichkeit sich wieder niederlassen wird. Wir wissen, wie dieses Volk einmal, als sie aus Ägypten zogen, von dieser Wolke geführt wurde. Und nachts war es eine Feuersäule. Niemand kann Gott sehen. Wir würden sterben, aber diese verhüllte Herrlichkeit, gleichsam eingehüllt in eine Wolke, sie wird da sein. Und jeder wird erkennen, Gott ist gegenwärtig. Manchmal spüren wir das auch. Manchmal ist es so wie ein Strom, der von unten nach oben durchgeht. Ich denke, einige werden es kennen. Etwas fehlt in diesem Tempel, was früher da war. Ich nehme Ratschläge an. Vielleicht kommt ihr drauf. Einfach mal, damit ich sehe, ob ihr noch alle wach seid. Die Bundeslade fehlt. Genau. Sie wird darin nicht mehr zu finden sein, weil Gott seinen Willen nicht mehr auf steinerne Tafeln schreibt, sondern durch seinen Geist in fleischerne Herzen, in dein Herz und in mein Herz. Das ist viel haltbarer. Eine Tafel kann man weglegen, eine Tafel kann man angucken oder auch nicht. Aber im Herzen, in meinem innersten Sein, da werde ich immer wieder erinnert. Eine detaillierte Beschreibung des neuen Tempels im tausendjährigen Reich ist bei Hesekiel zu finden in den Kapiteln 40 bis 43. Es ist auch von einer Tempelquelle die Rede. Ein Fluss, der aus ihr entspringt. Hesekiel 47 oder Sacharja 14. Der westliche Flussarm, der aus dieser Tempelquelle entspringt, wird das Gebirge hinab ins Mittelmeer strömen. Und der östliche Flussarm wird ins Tote Meer fließen und dessen Beschaffenheit total verändern. Das Tote Meer wird voller Leben sein und wird gesunden. Heute ist so viel Salz drin, dass du dich drauflegen kannst. bin mal da gewesen, aber lange her. Es wird voller Leben und voller Fische sein. Und auch das Jerusalem des tausendjährigen Reiches wird uns in der Bibel genau beschrieben. Es ist quadratisch angelegt, mit einer Seitenlänge von 16 Kilometern, nach jeder Seite hin drei Tore, die nach den 12 Stämmen Jakobs benannt werden. Besonders in den Psalmen wird dieses Jerusalem des tausendjährigen Reiches häufig beschrieben. Psalm 84, Psalm 87, Psalm 122 finden wir solche wunderbaren Stellen. Wenn ihr ein bisschen nachdenkt, kommt ihr darauf, dass diese quadratische Anlage eine ganz kleine Mini-Version des neuen Jerusalems ist. Die hat eine Seitenlänge von 2200 Kilometer im Quadrat und in der Höhe. Das ist schon Weltraum für uns kleine Menschen. Was erfahren wir dort nun genau? Wir erfahren, dass Ruhe, Sicherheit in diesem Reich herrschen werden und in Jerusalem, denn dort wird Christus als Messias wohnen. Die Tore werden Tag und Nacht offen stehen, solange das tausendjährige Reich besteht. Steht Jesaja 60, 10 bis 14. Christus ist Messias, Richter, Gesetzgeber, König und Retter zugleich, der die Sünde Israels vergeben wird. Nicht nur die der Heiden, auch seines Volkes. Jesaja 33, 20, 24. Und die Nationen werden beim Aufbau Jerusalems helfen und Israel dienen. In Jesaja 61, 5 heißt es, dann werden Fremde dastehen und eure Schafherden weiden und Ausländer werden eure Bauern und Weingärtner sein. Und über Israel wird gesagt, ihr aber werdet Priester des Herrn genannt werden. Diener unseres Gottes wird man zu euch sagen. Ihr werdet den Reichtum der Nation genießen und ihre Herrlichkeit. So weit, so gut. Aber auch dieses Reich, von dem ich gesagt hatte, es ist wie Himmel auf Erden, wird enden. Wie endet dieses Friedensreich? Was kommt dann? Am Ende der 1000 Jahre wird Satan noch einmal für kurze Zeit aus seinem Gefängnis gelassen. So wie wir das am Anfang des Textes, den ich gelesen habe, gehört haben. Und diese Tatsache der Freilassung befremdet uns vielleicht zunächst. Aber es gibt dafür Gründe. In 1000 Jahren wurden die Völker einer wunderbaren und doch auch autoritären Regierung unterworfen. Jesaja 60, 12. Alle mussten sich diesem eisernen Stab der Herrschaft Christi beugen. Und die Mehrheit der Menschen, unser Thema Freude, nahmen das mit Freuden an und andere ertrugen es widerwillig. Diese Menschen haben sich nur äußerlich gebeugt, um nicht vernichtet zu werden. In ihren Herzen aber war Ablehnung, die nun durch Satans Auftreten offenbar wird. Warum? Vergessen wir nicht, Gott will keine Sklaven zu Dienern haben, sondern Menschen, die ihn lieben und die ihm von ganzem Herzen aus freien Stücken dienen wollen. Es geht auch um die Motive. Nicht, dass ich mich aus Furcht vor der Hölle zurückhalte, sondern dass ich aus Liebe zu Jesus etwas tue. Das ist ganz, ganz wichtig. Alle mit freiem Willen begabten Geschöpfe Gottes sind durch Versuchungen gegangen. Selbst die Engel und selbst Jesus, als er unser Menschsein angenommen hatte, machte da keine Ausnahme. Und deshalb gibt der Herr auch den Untertanen des tausendjährigen Reiches wenigstens einmal die Möglichkeit, ihren Willen offen und ohne Zwang kundzutun. Was ist da drin in dem Herzen dieser Menschen? Sie können eine freie Entscheidung für Gott und Jesus treffen. Und es gibt nur eine freie Entscheidung. Liebe lässt sich nicht erzwingen. Und dabei handelt es sich allerdings um Menschen, die erstmalig im tausendjährigen Reich leben, nicht um Gläubige, die bereits auferstanden sind. Wie viele dieser Menschen der Versuchung unterliegen, eine offene Frage. Aber einiges wird uns gesagt. Zunächst, wir verstehen inzwischen, weshalb der Teufel für eine kurze Zeit losgelassen werden muss. Es ist, wenn ihr so wollt, der Test. Das übersteigt allerdings ein wenig unseren Verstand, wenn wir uns vorstellen, dass nach all den Wonnen und Herrlichkeiten, selbst die Tiere fressen sich nicht mehr auf gegenseitig, dass nach all diesen Herrlichkeiten des Friedensreiches eine Menge sich vom Teufel verführen lässt. Aber in Offenbarung 20,8 hieß es, und wird ausgehen, die Nationen zu verführen, deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Wir müssen auch davon ausgehen, dass die Menschen im tausendjährigen Reich sich ungeheuer vermehrt haben. Die meisten werden die 1000 Jahre überleben. Und da der Tod etwas Seltenes ist, wir haben letztes Mal davon gesprochen, wer aufbegehrt, immer wieder, wird mit 100 Jahren sterben. Das ist heute schon Alter. Aber da wird es sein, als wenn ein Kind in jungen Jahren stirbt. Also wir müssen davon ausgehen, dass viele Menschen diese ganze Zeit überleben und sich ungeheuer auch vermehrt haben. Aber auch wenn hier der Tod etwas Seltenes ist und viele offenbar sich dieser Revolte anschließen, werden noch große Scharen, die Gott treu bleiben, übrig bleiben. Allein die Tatsache des Erfolges dieser satanischen Revolte genügt aber, um uns die Illusion zu nehmen über die Beschaffenheit der menschlichen Natur. Paulus sagt es ganz deutlich in Römer 7, Vers 18, denn ich weiß, dass in mir, er spricht von sich, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Und wenn das Fleisch bei dir anklopft, dann musst du auf der Hut sein. Und dann brauchst du manchmal die gute Hirtenhand, die dir hilft, weil unser Fleisch oft so schwach ist. Wir leben im Geist, aber wir haben auch noch das Fleisch. Und das streitet manchmal, Römer 7, mit dem Geist. Das will manchmal nicht so, wie Gott will. Und hier wird deutlich, ohne wirkliche innere Umkehr werden wir von Sünde beherrscht. Umkehr zu Gott. Nur durch Christus können wir zu einem neuen Leben aus Gott erlöst werden und ihm treu bleiben. Welche Verblendung, welche Undankbarkeit wird hier sichtbar. Nach 1000 Jahren Himmel auf Erden dem Satan zu folgen, das ist eigentlich der Gipfel an Torheit und Schuld. Man versteht, dass für diese Menschen nur noch die Hölle überbleibt und Gericht. Und noch etwas wird deutlich, auch Satan hatte im Gefängnis 1000 Jahre Zeit, sich zu ändern, darüber nachzudenken. Aber er bleibt in Rebellion gegenüber Gott. Was hat er mit dieser Revolte vor? Im 9. Vers des 20. Kapitels der Offenbarung lesen wir: Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt, das ist Jerusalem. Der satanische Angriff ist also gegen Jesus, gegen die Heiligen und gegen Jerusalem gerichtet. Gott aber hat beschlossen, die Heiligen des Höchsten werden nicht untergehen, sondern es heißt, sie werden das Reich besitzen. Daniel 7, 18 und 22. Da ist dieser satanische Aufruhr nur von kurzer Dauer und endet damit, es fällt Feuer Gottes vom Himmel und verzehrt die Angreifer. Offenbarung 20, 9b. Hier wird deutlich, Jesus Christus ist der Sieger und die Feinde werden vernichtet werden. Der Teufel, der den Aufruhr angezettelt hatte, wird nun ebenfalls endgültig in den Feuersee geworfen, wo der Antichrist und der falsche Prophet sich schon befinden. Und nachdem diese letzte Revolte niedergeschlagen ist, gibt Jesus alle Macht an den Vater, Gott, den Vater im Himmel, zurück. Wer darüber lesen möchte, ich werde einen kleinen Auszug eben jetzt wiedergeben aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, das Auferstehungskapitel, Verse 24 bis 28. Da heißt es dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat, denn er muss herrschen, bis alle Feinde unter seine Füße er gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass alles unterworfen sei, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Und das ist Gott, der Vater. Wenn ihm Jesus aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott sei alles in allem. Wir sehen hier, zuvor müssen alle Feinde beseitigt sein. Es darf niemand mehr geben, der die Herrschaft, Würde, Macht und Ehre Gottes herausfordert. Aus diesem Grunde muss Christus herrschen, bis der letzte Feind unterworfen ist. Und der letzte Feind ist nicht Satan, sondern der Tod. Erst wenn der eigentliche Verursacher des Todes, der Teufel, an seinem endgültigen Aufenthaltsort sein wird, verbannt ist für immer, wird auch der Tod beseitigt werden. Und damit hört das tausendjährige Reich auf zu bestehen. Alles ist Christus unterworfen und er übergibt es seinem Vater. Letzter Gedanke, was folgt auf das tausendjährige Reich? Himmel und Erde werden vergehen, denn sie können vor dem Angesicht Gottes nicht bestehen. Wie viel Sünde, wie viel Schuld, wie viel Leid, wie viel Krieg, wie viel Streit ist auf dieser Erde gewesen. Es folgt nun die zweite Auferstehung. Sie betrifft alle Menschen, die nicht an der ersten teilgenommen haben. Große und kleine, die je gelebt haben, stehen nun vor dem Thron Gottes und werden nach ihren Werken von Christus gerichtet. Kein Ungläubiger wird sich je diesem Endgericht entziehen können. Auch hier wird Gottes Gerechtigkeit deutlich. Die Welt wird von dem gerichtet, der als Erlöser sein Leben für sie gab. Aber sie haben es nicht angenommen. Wenn jemand bei diesem Endgericht vor dem großen weißen Thron erscheinen muss, dann deswegen, weil er nicht an Christus als seinen Heiland geglaubt hat. Darum werden die Gerichteten im Endgericht nach den Werken beurteilt. Das heißt, Bücher wurden aufgetan, in welchen die Werke aufgezeichnet wurden, und die Menschen müssen darüber Rechenschaft geben. Römer 2, 14, 16, denn wenn die Nationen, die kein Gesetz von Natur dem Gesetz entsprechen, denn wenn die Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur dem Gesetz entsprechend handeln, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen ihnen Zeugnis gibt und die Gedanken sich untereinander anklagen und entschuldigen an dem Tag, da Gott das Verborgene des Menschen richtet nach meinem Evangelium durch Jesus Christus. Das Verborgene des Menschen, sein Herz, wie man so schön sagt, ist nicht der Muskel, der heute auch ausgetauscht wird, sondern das innerste Wesen, ist für Gott nicht verborgen. Das wird durch die Bücher, in denen die Werke verzeichnet sind, offenbar werden. Gott ist imstande, alle Taten bis hin zu den innersten Gewissensentscheidungen und Motiven eines Menschen gerecht zu beurteilen. Ich habe mal mit einem Freund gesprochen, der mal abgestürzt ist in den Bergen und den Tod vor Augen sah. Er sagt, in diesen wenigen Sekundenbruchteilen, bis er dann unten landete, sich etwas verletzt hat, aber doch noch am Leben blieb, ist sein ganzes Leben vor ihm abgelaufen. Du hast eine Festplatte, sag ich mal jetzt einfach, um einen Vergleich zu nehmen. Oder du hast eine CD in dir und die spult dann ab. Gott braucht die nur abspielen. Vielleicht etwas moderner, aber es steht da, von Bücher wurden aufgetan. Vielleicht bin ich ein bisschen weit gegangen, aber ich wollte es ein bisschen veranschaulichen. Es ist schon heute in uns. Gott braucht es nur hervorholen. Und Gott ist imstande, alle Taten bis hin zu den innersten Gewissensentscheidungen und Motiven des Menschen gerecht zu beurteilen. Wer das von Jesus hören will, in Matthäus 25, 40 und 45 spricht er darüber. Hier wird auch das Buch des Lebens erwähnt, das alle Namen enthält, die in Gottes ewiges Reich eingehen dürfen. Und wessen Name dort nicht gefunden wird, dessen Teil ist im Feuersee. Gott ist gerecht. Bei ihm hat jeder eine Chance. Christus selbst hat sich bemüht, bei denen, die auf Erden die Möglichkeit nicht hatten, das Evangelium zu hören. Im 1. Petrusbrief 3,19 heißt es, in diesem Geist ist er, Christus, auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt. Und weiter, 4,6, denn dazu ist auch Toten die gute Botschaft verkündigt worden, damit sie zwar den Menschen gemäß nach dem Fleisch gerichtet werden, aber Gott gemäß nach dem Geist leben möchten. Die, die hier keine Chance hatten, die haben sie dann. Darum ist er hingegangen in den 3 Tagen des Todes und viele erschienen dann in Jerusalem. Ihr könnt das in den Evangelien nachlesen. Auch wenn wir nicht alles bis ins Detail klären können, wenn vieles noch verborgen ist, Wer das Evangelium hört, das ist jetzt ein ganz wichtiger Satz, wenn du alles vergisst, den behalte bitte. Wer das Evangelium heute hört, der sollte zu Lebzeiten eine klare Entscheidung für Christus treffen. Das ist der einzig sichere Weg. Jesus sagte, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Johannes 14, 6. Im Himmel wird es nur Freiwillige geben. Menschen, die Jesus dauerhaft ablehnen, deren Name steht dann nicht im Buch des Lebens. Ich meine jetzt nicht, dass einer mal fällt, dass einer mal stolpert, dass er einen Schlenker macht. Das meine ich nicht. Der kann wieder aufstehen, Krönchen zurechtrücken und sagen, lieber Herr, vergib mir, ich war so dumm, so töricht. Aber ich weiß, du hast mich lieb und ich weiß, du vergibst. Und wenn wir dann mit einem wirklich offenen, ehrlichen Herzen kommen, dann wirft er dich nicht raus. Ja, deren Name, dein Name steht im Buch des Lebens. Andererseits bedeutet die glaubensvolle Hinwendung zu Christus als unserem Heiland und Erlöser, ja, dass dieser Name dort verzeichnet ist. Nur um eines ich flehe, hieß es in einem alten Chorus, dass mein Name dort stehe im Buch des Lebens. Und darüber darfst du dich von Herzen freuen. Das ist die Hauptfreude, sagt Jesus. Wer es nicht glaubt, Lukas 10, Vers 20. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, dass ihr Heilungen erfahrt, Vollmacht habt. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Denn auf uns wartet ein himmlisches, ewiges Reich, seine Herrlichkeit. Und wir werden von Christus nie mehr getrennt sein. Amen.
Amen.
Ja, ich denke, wir beten noch miteinander. Haben wir auch noch ein Lied? Ja. Ich möchte auch noch sagen, es ist die Möglichkeit auch. Ich danke dir, dass du uns erlöst hast. Du hast alles getan und es ist teuer geworden für dich. Es hat dein Leben gekostet. Aber du bist auch auferstanden, du bist nicht im Tod geblieben. Und du hast die Kraft und die Vollmacht, uns jetzt beizustehen als der gute Hirte, der seine Schafe führt. Danke, Herr. Danke. Ja, tausend Dank für deine Liebe, die so groß ist, dass ich sie nicht richtig begreifen kann. Aber ich kann dir danken und ich werde in Ewigkeit daran buchstabieren, wie groß diese Liebe ist und war. Danke, Herr. Amen.